Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Ja, das ist die Ausgabe vom 1. Juni 2023. Dominik Feusi und Marco Somm. Wir sind in Berlin in einem Hotel, Dominik Feusi und ich. Wir sind da aus geschäftlichen Gründen in Berlin. Deshalb wird vielleicht die Tonqualität nicht ganz immer total befriedigend sein. Wir hoffen, man hört es trotzdem und versteht es vor allem. Und wie immer hat auch noch ein bisschen Freude an dem, was wir da zu erzählen haben. Gut, was ist die wichtigste News? Das ist klar, der sogenannte Referenzzinssatz ist vom Bundesamt für Wohnungswesen angehoben worden, von 1,25% auf 1,5%. Um was geht es da eigentlich, Dominik?
Ja, das ist der Zinssatz, den man so tut, zugrunde legen für die Frage, ob man eine Wohnungsmiete aufsetzen oder absetzen. Ich muss sagen, der Wohnungsmarkt ist ja komplett durchreguliert. Also das heisst, es gibt keinen freien Markt und es gibt keine freie Preisbildung. Darum werden Knappheiten nicht richtig abgebildet. Darum funktioniert der Wohnungsmarkt auch nicht. Und es wird immer komplizierter. Und eben ein Vermieter kann nur bei so einer Referenzzinssatzsteigerung kann er an sich unterjährig den Zins aufentun oder eben wenn er komplette Renovation und so weiter macht. Und darum rechnet man auch damit, dass natürlich, wenn man das nur so möglich macht, dann werden das sehr viele Vermieter machen. Darum grosse Schlagziele, Mietpreisschock. Der SP macht natürlich sofort eine Forderung daraus, ein Mietpreismoratorium. Das ist Wahlkampf und darum probiert man jede Gelegenheit auszunutzen.
Genau, und das ist insofern ironisch, oder was soll ich sagen, ironisch, es ist kurios, weil der sogenannte Referenzzinssatz, der ist in den letzten Jahren ständig gesunken. Der ist im Jahr 2008 noch bei 3,5% gewesen und ist in den letzten 15 Jahren, jedes Jahr praktisch, fast jedes Jahr gesunken auf 1,25%. Jetzt, wie du richtig gesagt hast, der Referenzzinssatz ist nicht nur dann verbindlich, wenn man Mieten erhöhen, sondern eben im Gegenteil. Die Vermieter, also die Hauseigentümer, alle die grossen Immobiliengesellschaften und so weiter, die haben jetzt immer müssen Mietzinsen senken. Jedes Jahr hat der Mieter eigentlich einen besseren Deal bekommen, hat immer weniger müssen zahlen dafür, dass er das Wohneigentum von anderen darf nutzen, hat immer weniger müssen zahlen. Und jetzt geht der Zins einmal ein bisschen auf. Das erste Mal, seit 15 Jahren geht er um 0,25% auf. Das ist für gewisse Leute sicher ein Problem, aber sicher nicht der Grund, dass die SP jetzt muss ein Wohnpreismoratorium fordern und in Panik ausbrechen. Oder auch, wenn die FDP jetzt vor Wohnungsknappheit warnt, ist auch nicht so hilfreich, weil es einfach die Panikstimmung, muss nur den Tagesanzeiger anschauen, wie die jetzt über das schreiben, die Panik oder der Blick auch uns droht, der Mietschock hat den gleichen, das schreibt der Blick, hat den gleichen Blick in den letzten 15 Jahren je von einem Mietschock oder Vermietschock geschrieben, wo die Zinsen ständig gesenkt worden sind.
Nein, natürlich hat er das nicht geschrieben, oder? Und das ist ein wichtiger Hinweis. Dann muss man auch noch sagen, was ist eigentlich der Grund, warum der Referenzzinssatz aufgeht? Das ist wegen der Inflation. Und eigentlich müsste er noch mehr steigen, wenn man die Inflation anschaut, weil die Inflation sorgt dafür, dass es teurer wird. Der Bau von Wohnungen wird teurer, der Unterhalt von Wohnungen wird teurer und so weiter. Und es ist klar, dass man das muss überwälzen. Man kann schon sagen, ja, die Wohnungsmieten müssen so tief bleiben. Aber dann geht der Ertrag zurück und es wird weniger gebaut, dann haben wir noch ein grösseres Problem. Also man kann schon so ein Moratorium machen. Es ist aber dann typisch das Pflasterli, wo man aufs Pflasterli muss kleben, wo schon nicht mehr funktioniert, wo auf einem Pflasterli ist, wo nicht mehr funktioniert, wo auf einem Gips ist, wo nicht mehr funktioniert. Also man kann immer noch mehr Regulierung draufbiegen, es wird nicht besser. Und die Inflation, woher kommt die? Die kommt aus sozialdemokratisch grüner Geldpolitik, also weil man halt Geld rausschwemmt wie blöd. Und wir haben immer gewarnt vor Inflation, jetzt ist sie da und das hat Folgen, insbesondere für Leute, die nicht Eigentum haben.
Genau, und was natürlich auch noch ein interessanter Faktor ist, ist die ganze Zuwanderung. Es ist ja verhältnismäßig erstaunlich, dass Mietzinsen, eben, wir haben es jetzt gesehen, da beim Referenzzinssatz, der jetzt immer gesunken ist, dass eigentlich die Mietzinsen nicht total durch die Decke gegangen sind in den letzten paar Jahren, weil die Nachfrage nach Wohnraum hat enorm zugenommen, eben wegen der Bevölkerung, wo zugenommen hat. Und von dem her muss ich sagen, ja, wenn man natürlich alles macht, was für einen Vermieter nicht mehr attraktiv ist, indem dass man eben zum Beispiel ein Moratorium einführt, wo eben der Vermieter nachher nicht darf, Mietzinsen erhöhen, sondern er muss sie nur immer senken, dann führt das dazu, dass die Leute sagen, du, wieso soll ich da Wohnungen bauen? Wieso soll ich Häuser bauen? Das bringt doch mir gar nichts. Ich kann nicht einmal, ich verdiene gar nichts. Ich kann das Geld gerade so gut bei mir im Garten verbrennen. Und deshalb ist Wohnungsknappheit ist ein Ausdruck davon, dass die Leute finden, ja, es lohnt sich für mich nicht, ein Haus zu bauen oder eine Wohnung zu bauen, wo man dann könnte vermieten. Also von dem her die ganze Diskussion völlig kurios, völlig bizarr, aber natürlich, es hat mit Wahlkampf zu tun und die Leute haben immer das Gefühl, eben wohnen sei wahnsinnig populär oder besser gesagt, die Frage sei sehr populär. Bin nicht ganz sicher, ob die Leute alle das mitbekommen. Ist ja gleich. Gut, etwas anderes, was auch zu tun hat mit dem Wahlkampf oder besser gesagt, nein, stimmt nicht, mit dem Abstimmungskampf. Ist ein Interview heute in der Zürich Zeitung von unseren zwei Lieblingsjournalisten bei der Zürich Zeitung geführt von David von Plon, einem linksgrünen Aktivist und dem Marc Triebelhorn, der sich sehr wohl fühlt, wenn er über 50er oder 60er oder 70er Jahre schreibt, eigentlich eher ein Historiker. Ich bin auch Historiker, aber ab und zu könnt ihr auch noch ein bisschen aktueller schreiben. Gut, das sind unsere zwei Lieblingsjournalisten. Und die tun mit den zwei ETH-Präsidenten zu unserem Lieblingsthema ein Interview machen, Klimaschutz. Dominik, was ist da zu sagen?
Ja, ich finde, der Titel sagt schon sehr viel. Der Titel sagt etwas aus über den Zustand von den beiden wichtigsten und genialsten und tollsten Bildungsinstitutionen von dem Land, von der ETH und der EPFL. Der Titel ist nämlich, und das ist ein Zitat, wenn wir es schaffen, zum Mond oder zum Mars zu fliegen, können wir auch netto null erreichen. Das ist der Zustand von der ETH. Man tut nicht mehr wirklich darüber nachdenken, wie könnte man das gehen. Auch später im Interview werden die beiden gefragt, ja, ob es denn wirklich einen Plan gäbe. Und dann sagen sie, ja, wir arbeiten daran, oder? Also, das Prinzip Hoffnung hat über das Prinzip Ingenieurwesen gewonnen. Und dann, klar, die beiden sind für das Klimaschutzabkommen, müssen sie sein, weil sie kommen Geld über vom Bund, das wird aber selbstverständlich nicht hinterfragt. Sie sagen, man müsse für das ganze Energiesystem umbauen auf CO2-frei. Und dann, klar, du, Markus und ich, wir erwarten dann sofort, dass die gut ausgebildeten Chefs von der EPFL, dass die etwas denn zur Atomenergie sagen. Aber nein, sagen sie natürlich nicht. Erst dann, wo immerhin ein Journalist dann fragt, sagen sie, ja gut, das wäre schon etwas Wichtiges, aber das dauert viel zu lang. Und eben, es gäbe ja keine Garantie, dass nicht nur Fukushima nochmal passiere oder Tschernobyl nochmal passiere. Das finde ich verrückt. Die beiden sollten genau wissen, dass das, was in Fukushima und in Tschernobyl passiert ist, überhaupt nichts zu tun hat mit Kernenergie in der Schweiz.
Genau. Also ich würde sagen, das ist jetzt mal eins von diesen Beispielen, wo man einfach muss sagen, das ist ein armseliges Interview von diesen zwei ETH-Präsidenten. Eine riesen Enttäuschung. Ich kenne beide. Beide sind eigentlich gute Wissenschaftler, wissen ganz genau, wie man dort rechnet und wissen ganz genau, was sie wahrscheinlich im Privaten über die Fragen denken. Das ist ein Propaganda-Interview, wo die ETH-Präsidenten geben müssen, weil sie das Gefühl haben, sonst hätten sie dann ein Problem bei ihren Vorgesetzten. Und das ist letztlich natürlich der Bundesrat. Meinen Sie, ich würde sagen, nein, es ist eigentlich der Souverän, ihr seid angestellt vom Volk. Auch ein wichtiger Grund, warum das Klimaschutzgesetz auf jeden Fall abgelehnt werden sollte. Weil genau da, was sie behauptet, dass wir zum Mars können fliegen können. Also erstens, zum Mars können wir fliegen, aber wir haben jetzt schon relativ lange Zeit damit verbracht, den Mars irgendwie zu einem Planet zu machen, wo man vielleicht einmal könnte besiedeln. Es geht nicht so schaurig schnell und die ETH Zürich ist bei der Marsforschung, glaube ich, auch nicht so wahnsinnig erfolgreich gewesen, dass man müsste sagen, Gott, es ist wirklich Schwachsinn, es ist peinlich, es ist armselig. Ich muss sagen, ihr zwei, Martin Vetterli und Joël Mösseau, das nächste Mal, wenn ihr an die Öffentlichkeit treten, könnt ihr euch ein bisschen besser überlegen. Weil das ist furchtbar, machen das Interview aus dem Mars raus oder vom Mond. Nein, das ist wirklich peinlich. Vielleicht noch einfach wegen Netto Null, dass das so wahnsinnig einfach ist. Und ich kann euch sagen, das müsst ihr euch einfach merken, ich habe wirklich viel Gespräche mit Unternehmern, mit Managern, auch mit Naturwissenschaftlern, mit Professoren, auch mit ETH-Professoren, alle sagen einem im privaten Rahmen, ja, Netto Null, das wird nicht klappen, das werden wir nicht schaffen. Jeder Mensch, der ein IQ hat, der ein bisschen über dem tiefen zweistelligen Bereich liegt, weiss, es geht nicht. Nur eine kurze Rechnung, die ich heute im Memo noch eine gebracht habe. Der Roger Pielke, das ist ein sehr bekannter Professor in Amerika, hat das mal ausgerechnet, was würde heissen, wenn man netto null weltweit erreichen würde. Und zwar, wir müssen es eben erreichen, indem, dass wir ganz auf die fossilen Brennstoffe würden verzichten, wo man heute den ganzen Energiebedarf der Welt immer noch stillt, so 82%. Die 82% wollen die Leute, der Herr Möso und der Herr Vetterli, in 27 Jahren wegbringen. Viel Glück. Wenn wir das wollen, müssten wir zum Beispiel jetzt, das hat der Roger Pielke ausgerechnet, ab sofort alle zwei Tage 3 neue Atomkraftwerke bauen. Oder man könnte es auch in Wind haben, wenn man das lieber hat. In Wind wäre es dann so, jeden Tag 1000 bis 1500 neue Windräder bauen. Herr Möso, Herr Vetterli, fangen Sie an bauen. Tun Sie investieren, wenn Sie daran glauben.
Ja, zu dem Problem gibt es eine Frage in dem Interview, oder? Also die Journalisten fragen, das sei doch eine Utopie. Also Kritiker sagen, das sei eine Utopie, dass man die Wirtschaft so schnell können emissionsfrei machen. Und dann sagt der Herr Vetterli, das finde ich schon grossartig, eben der Satz mit dem, ja, wir können ja zum Mond oder zum Mars fliegen. Aber dann wird er dann doch noch ein bisschen konkret und ich zitiere, es gibt Bereiche, wo die Dekarbonisierung schwierig ist, etwa die Herstellung von Aluminium, Stahl und Zement. Ja, jetzt ist einfach das Problem, Aluminium, Stahl und Zement sind extrem wichtig für unsere Wirtschaft, für unsere Gesellschaft, für die Infrastruktur, die wir brauchen. Und er hat aber keine Lösung dafür. Und dann, ich zitiere weiter, aber abgesehen davon sind für fast alle Bereiche der Wirtschaft emissionsarme Technologien verfügbar. Und er verwies dann auf Tesla und so weiter. Und bis 2035 sollen alle Neuwagen in der EU fossilfrei fahren. Also man wechselt dann einfach so in Hoffnungsmodus und in Regulierungsmodus. Und dann der Höhepunkt von der Antwort ist, ich zitiere wieder, mit einer intelligenten Industriepolitik kann der Ausstieg gelingen und man kann auch noch Geld verdienen. Ja, man kann Subventionen verdienen, aber mehr kann man nicht verdienen. Leider, der Herr Vetterli ist möglicherweise ein guter Ingenieur. Ich habe mittlerweile daran meine Zweifel, aber er ist sicher kein Ökonom.
Genau, er hat ja noch nie ein Unternehmen gegründet und er hat da null Ahnung, wie das jemand geht. Und
trotzdem Geld verdient.
Und trotzdem weiss er, wie man Geld verdient, selbstverständlich. Nein, es ist ein ganz trauriges Kapitel auch von unserer Forschungsfreiheit, dass eigentlich ja, wie soll ich sagen, die Freiheit, wo man nämlich allen Professoren zugesteht, dass sie können sagen und forschen und machen und denken, was sie wollen, die ist eigentlich nicht mehr gewährleistet, weil man sieht es ein bisschen wie die ETH-Präsidenten, ich unterstelle denen, dass sie wirklich das Zeug sagen, wo sie selber nicht glauben. Das ist wirklich eine Unterstellung, ich gebe es zu, aber der Joël Möso ist ein sehr hochintelligenter, hochanständiger, sehr interessanter Physiker. Der weiss ziemlich genau, wie das funktioniert. Und der Herr Vetterli ist Professor für Informatik und Kommunikation, ist auch ein gescheites Haus. Sie wissen es besser. Aber der politische Druck, wo zum Beispiel von uns Medien auf diesen Leuten lastet, auch der politische Druck, der aus dem Bundesrat kommt oder aus dem Parlament, vor allem führt dazu, dass sie nicht mehr die Worte sagen oder nicht mehr das sagen, wo sie das Gefühl haben, das ist das, was sie selber wirklich finden, sondern sie sagen Sachen, wo sie glauben, das wird erwartet, dass man das sagt. Es Kapitel in dem Thema ist zum Beispiel auch der Lino Guzzella, der lange Präsident war von der ETH und jetzt, nachdem er nicht mehr Präsident ist, plötzlich fängt er an, sehr kritisch über die Energiepolitik zu Recht, kritisch darüber zu reden. Und das ist der beste Beweis, dass die Leute, solange sie im Amt sind, getrauen sie sich nicht. Und ich meine, da muss ich sagen, ja, ihr seid auch ein bisschen Hösi. Dann euch Kopfendeckel mal in Mut geben. Richtig. Dominik?
Ja, Hösi dumm, oder? Ist Stichwort, oder? Und ich meine, und Doris Leuthard hat das ganz bewusst während der Anfahrtszeit richtig Abstimmung über die Energiestrategie, weiss ich genau, hat sie ja Zahl, ist mir jetzt nicht mehr gerade präsent, aber es sind dann dreistellige Millionen Beitrag zusätzlich für die Energieforschung bewilligen lassen vom Parlament, weil sie genau gewusst hat, von dem Moment an wird es keine kritische Stimme mehr geben in den Institutionen. Und dort hat die ETH, die EPFL profitiert und auch alle Fachhochschulen, die ja auch noch Ingenieure ausbilden. Und von dem Moment an hast du keine, auch der Lieber, du hast den Lino Guzzella erwähnt, von dem hat man bei der Energiestrategieabstimmung gewusst, dass er anderer Meinung ist. Und ich habe ihn selber mal noch um ein Interview gebeten, aber er hat abgelehnt und gesagt, nein, das sei jetzt der falsche Zeitpunkt. Ja, ja, ist klar.
Genau, und was ich eben gut weiss und aus guter Quellen auch weiss, jetzt tut er im privaten Rahmen, aber auch sonst tut er sich gesellschaftlich engagieren, wo völlig in andere Richtung geht, als das, was er als Präsident von der ETH gesagt hat. Und das ist nicht eine gute Entwicklung. Die Leute sollten, wir, wie wir Journalisten auch, aber auch bei den Journalisten ist es nicht immer so, wir sollten das sagen, was wir denken und wirklich daran glauben und wo wir können belegen, wo wir gute empirische Belege dafür haben und nicht einfach die, den Pipe Dreams von dieser Baby-Generation im Parlament, die da Politik prägen kann, nachgehen. Das ist ein Fehler. Gut, jetzt gehen wir auf ein anderes Thema, das auch ein Lieblingsthema ist für uns. Wir haben heute noch ein Lieblingsthema. Nämlich die Stadt Zürich, die jetzt immerhin 440'000 Einwohner hat. Das ist viel. Da braucht sicher mehr Beamte, das ist klar. Aber das Lustige ist, die Verwaltung in der Stadt Zürich wächst noch schneller oder noch grösser als die Bevölkerung. Die Bevölkerung ist um 12% gewachsen, aber die Beamten nehmen um 14,6% zu. Was ist da los?
Ja, man könnte sagen, das ist das normale Wachstum von der Administration. Aber wie du gesagt hast, nein, es ist überproportional. Und sogar der Tagesanzeiger, der Zürich-Teil vom Tagesanzeiger hat das entdeckt und macht eine Geschichte daraus, ist grossartig. Und ja, es ist letztlich die linksgrüne Politik, wo die Stadtzürcherinnen und Stadtzürcher regelmässig wieder wählen. Toll ist die Reaktion vom zuständigen Stadtrat Daniel Leupi. Das sei ganz schlimm. Es sind so Vorstöße debattiert worden im Stadtzürcher Parlament. Und er hat dann reagiert, das sei alles nur eine Milchbüchli-Rechnung.
Genau, und eine Milchbüchli-Rechnung haben wir uns vorher überlegt, das ist ja ein schöner Ausdruck, tönt so altschweizerisch, tönt nach Polizist Weckerli, 50er Jahre, wo man früher eben sogenannte Milchbüchli noch gehabt hat. Ich weiss es noch, wie das bei meiner Großmutter war. Es war ja eine schöne Einrichtung gewesen, dass jeden Morgen ist ja der Milchmann vorbeikommen und dann hat man eben im Milchbüchli zusammengezählt, jetzt wieder ein Liter Milch, das kostet 25 Rappen wahrscheinlich damals oder so, und dann hat man das zusammengezählt. Und wer hat das zusammengezählt? Die Hausfrau.
Natürlich.
Und der Leupi, der Sexist, findet natürlich Milchbüchli-Rechnung, weil das heisst ja, es ist ein bisschen banal, ein bisschen simpel, ein bisschen dumme Rechnung für die dummen Hausfrauen. Das würde der Herr Leupi sagen, der kleine Sexist. Nein, aber der Herr Leupi hat dann auch noch eine Erklärung, warum das so ist mit diesen Zahlen und auch eine ganz billige, dumme, armselige Begründung. Ja, in der Schule wächst eben, der wächst das wahnsinnig stark, wenn man das nicht berücksichtigen würde, was sie mehr aufwenden für die Schulen, wo natürlich praktischerweise der freisinnige Stadtrat Filippo Lüttenegger zuständig ist, was dem Herrn Leupi auch noch passt, wahrscheinlich, unterstelle ich auch. Nein, wenn wir die Schulen würden ausklammern, dann würde die Verwaltung nur um 4% gewachsen sein. Das kann ja sein, aber es zeigt auch ein Problem. Wenn die Schulen auch überproportional wachsen, stärker noch wachsen als die Bevölkerung, dann stimmt eben auch in den Schulen etwas nicht. Und das haben wir auch schon ein paar Mal diskutiert, dass man heute für die gleiche Leistung, die die Schule sollte erbringen, wo sie teilweise ja nicht einmal mehr bringt. Die Leute können nicht mehr schreiben, nicht mehr rechnen und nicht mehr lesen. Nein, aber für die gleiche Leistung brauchen sie immer mehr Leute. Ob das jetzt Lehrer sind oder Logopäden oder Legastheniker, Therapeuten, ich weiss nicht was. Das ist auch keine gute Entwicklung. Gut, jetzt kommen wir noch zum letzten, auch ein Lieblingsthema für uns, Windpark.
Ja, das ist nämlich heute Morgen Thema gewesen im Ständerat und wir tun das auf nebelspalter.ch bald noch aufschaffen. Es nimmt uns auch Wunder, was ihr von Windenergie haltet. Schreibt uns das auf redaktion@nebelspalter.ch. Die grüne Utopie, oder man könnte auch sagen Dystopie, ist ja 4'500 Windräder in der ganzen Schweiz verteilt. Ein guter Kollege von mir hat das ausgerechnet, das würde alle 3 Kilometer, würde also so eine Anlage bedeuten. Das hat die grüne Nationalrätin Franziska Rieser vor 2-3 Monaten in der Arena gesagt. Heute Morgen der Windexpress im Ständerat. Ständerat haben aber ein bisschen Bremse nicht da bei dem Express. Und zwar, der Nationalrat hätte wollen wirklich die ganzen politischen und juristischen Rechte von Gemeinden und Kantonen quasi ausschalten. Das ist ein bisschen verkürzt dargestellt, aber wirklich das völlig, völlig außer Kraft setzen. Das ist der Traum von all diesen Windrädli-Bauern, die es gibt. Und da hat aber der Ständerat gesagt, nein, das geht nicht. Kompetenzen von der Standortgemeinde und Kantone sollen zu einem grossen Teil beibehalten werden. Ausser Die Windparks sind schon in einer Nutzungsplanung sozusagen drin. Ich finde, das ist immer noch höchst problematisch und es ist immer noch angesichts auch von der Auslastung von den Windrädern, wir haben beim Nebelspalter schon ein paar Mal darüber geschrieben, wo irgendwie zwischen 10 und maximal bei optimalsten Bedingungen irgendwie 3, 24, 25% ist. Das ist einfach ein kompletter Quatsch und ich glaube auch nicht, dass gerade auch Leute, die irgendwo in dem Land leben und die Landschaft noch schön finden, das irgendwie toll finden.
Genau, aber trotzdem muss man sagen, du hast recht, es ist immer noch falsch, aber es ist wenigstens nicht so extrem, wie das vorgesehen war. Aber es bleibt natürlich dabei, dass erstens, und das weiss eigentlich auch jeder, der in diesem Land wohnt und ab und zu auch geht spazieren, die Schweiz ist nicht ein Windland. Also wir sind letztens in Dänemark gewesen und in Dänemark sieht man praktisch alle, wir sind alle vollgestellt mit Windrädchen. Sieht nicht schön aus, aber das ist irgendwo noch sinnvoll. Da hat man das Gefühl, mal, die haben sich etwas überlegt, weil die leben jetzt schon seit Tausenden von Jahren in einem Gebiet, wo es halt Luft hat und wo es blaset. Und wir wohnen ganz nebeneinander. Wir haben zum Beispiel Berge. Und was hat das ausgelöst bei den Schweizern? Wir haben die besten Wasserkraftwerke der Welt gebaut und wir sollten auf das setzen, wo irgendwo unserem Know-how und unserer DNA auch entspricht und sicher nicht Windrädchen bauen in einem Land, wo es einfach nicht so viel Wind hat, Gottverdeckel. Und dann kommt noch etwas Zweites dazu. Die Schweizer sind wirklich heimatverbunden in dem Sinn, dass sie einfach die Landschaft gerne haben. Die Schweizer Landschaft ist speziell. Das kann man auch in Dänemark besichtigen. Es ist zwar schönes Meer, aber Dänemark ist dann halt schon, ist halt hurenflach. Es ist einfach nicht so lustig, nicht gegen Dänen. Aber sie sind schon arme Sicher in ihrem Flachland. Nein, gut. Wie gesagt, es ist eine Bieridee, dass man Windrädchen bauen will. Es wird auch nie mehrheitsfähig sein, dass man dann nachher irgendwo schöne Berge vollstellt mit Windrädchen. Aber immerhin, Ständerat muss man loben.
Ja, aber sogar in Dänemark, weißt du, es ist mir jetzt gerade in den Sinn gekommen. Ich meine, Wind ist auch in Dänemark eine Energie, die fluktuiert, die nicht immer ist. Es hat einen Grund, warum wir nicht mehr Segelschiffe haben. Und die meisten Schiffe, vor allem wenn sie etwas liefern müssen, fahren mit Öl. Das hat einen Grund. Es ist
gut, das treiben wir denen auch noch aus.
Ja, nein, aber es gibt kein Segelschiff mehr, wo kommerziell unterwegs sind, ja. Weil es einfach...
Aber sag jetzt das nicht zu laut. Das wird dann auch noch eine Forderung werden vom Roger Nord. Mann, dass wir jetzt noch alle...
Und von Bastian Giro, vergiss bitte.
Oder der Balthasar Glättli habe ich auch gerne. Cool. So Züge sollen mal endlich fordern, dass die Hochseeflotte... Die Schweiz hat, glaube ich, noch eine, oder wie ist das eigentlich? Hat es doch immer gegeben, dass die endlich umgestellt wird, wieder auf Segel, wie im 13. Jahrhundert, wo wir ja auch berühmt
sind. Und nachher ist bei der Steinzeit.
Genau, wo wir berühmt sind für unsere Flotte, die wir da betrieben haben, wie der Balthasar Glättli, der von Geschichte total gut in Ahnung hat. Ja, weiss. Gut, das ist es in Bern einfach, oder wie es gesagt, Berlin einfach. Wir sind aus Berlin da zugeschaltet. Vom Dominik Feusen und Markus Sommer vom Nebelspalter.ch. Könnt uns abonnieren. Und zwar Bern einfach solltet ihr abonnieren, aber eben auch den Nebelspalter auf Nebelspalter.ch. Könnt ihr abonnieren. Dann könnt ihr solche Formate wie die unterstützen. Und Journalismus, es tut mir leid, das euch auch noch müssen mitzuteilen. Es kostet etwas, Journalismus. Es kostet etwas. Und wenn ihr das interessant findet, wenn ihr das nützlich findet, was wir da machen, falls nicht, dann tut mir leid, dann könnt ihr gescheiter nicht zuhören. Aber wenn ihr das wirklich so findet, dann könnt ihr uns unterstützen. Gut. Ihr könnt uns abonnieren auf jedem Podcast-Provider, natürlich auf dem am besten, wo ihr jetzt sind. Könnt von uns reden, könnt uns loben, könnt uns hoch bewerten, das würde uns freuen. Wir hören uns wieder morgen zur gleichen Zeit auf dem gleichen Kanal, wieder auf Berlin. Dominik Feusi und Markus Somm. Wir wünschen einen schönen Abend. Das war Bern einfach, gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.